facts, bitch. Sports Corner. Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Facts, bitch.
Sports Corner.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Sports Corner und damit dem Beginn von Staffel 2 unseres kleinen süßen Formats, das wir uns hier überlegt haben, um die Liebe zwischen US-Rap und, insgesamt Rap und US-Sport zu verbinden. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Peter Backspin, seines Zeichens Chefredakteur und quasi Gehirn dieses ganzen Formates. Geht's dir gut? Hast du die Pause gut überstanden? Hast du mich vermisst?
Guten Abend, Nico. Ja, unfassbar. Im Kontext diesen Podcast lange nicht mehr gesehen. Einen Monat hat sich länger angefühlt. Mir geht's Gott sei Dank gut und freue mich auf die nächsten Folgen, die neuen Gäste und bin gespannt, was kommt.
Denn unser Format, für die, die jetzt so ein bisschen einsteigen wollen, ist ja so ein bisschen darauf ausgerichtet. Wir haben festgestellt, was nicht neu ist, es gibt zwischen Rap, Hip-Hop und US-Sport so viele Brücken, die wir noch gar nicht so oft in unserem Kontext ab und zu mal wie angesprochen haben. Aber wir haben gedacht, wir schenken dem mal ein Format, um auch mal die Typen so ein bisschen vorzustellen, die so eine Liebe dafür haben und die ihr vielleicht im Kosmos Hip-Hop kennenlernt und aber noch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass die vielleicht auch das gleiche Team mögen wie ihr oder eben den Rivalen. Unser heutiger Gast hat ebenso ein Herz für diesen Sport. Peter, es ist jetzt dein Job zu introducen.
Genau, wir steigen ein mit Takt 32 aus Berlin, bringt am Freitag sein neues Album raus, Demut und Größenwahn, war in der Vergangenheit selber Sportler, war in Deutschland in der Bundesliga unterwegs und ist dann über ein Stipendium in die USA gekommen, war generell schon viel unterwegs und hat davon auf jeden Fall aus den USA mit zurück nach Berlin seine Leidenschaft für US-Sport gebracht. Schönen Dank, dass du da bist.
Danke, danke für die Einladung. Hoffe, allen geht's gut hier, aber es sieht schwer danach aus.
Ja, ehrlicherweise, so, wenn man über die, jetzt ist ja über ein Jahr, das Podcast und vor allem dieses digitale Zoom-Produzieren hier die ganze Zeit so verinnerlicht hat, dann ist es immer wie ein bisschen wie Wohnzimmer, ist mir aufgefallen. Ich habe so ein paar Formate, wo ich immer wieder mit Leuten dann zusammenkomme und es ist immer gemütlich und macht irgendwie Spaß. Ich habe mich da voll dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie es sonst vorher war. Aber wie geht's dir denn eigentlich so, um mal allgemein abzuholen, so vor Release, aber insgesamt so zusammengefasst so das letzte Jahr?
Hey, mir geht's eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also mich hat's auch erwischt vor 2,5 Monaten, habe ich das miese Corona gehabt und war tatsächlich auch sehr intensiv, hab's aber überlebt, Gott sei Dank. Und habe jetzt hoffentlich genug Antikörper, dass die Scheiße nicht noch auf mich zurollt. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr kreative 1,5 Jahre gehabt, um ehrlich zu sein. Ich fand's eigentlich ganz gut, dass man sich so im Studio alleine einschließen konnte und habe das auch so ein bisschen genutzt und viel gemacht, viel zu tun gehabt. Also bei mir lief es Gott sei Dank gut. Wenn ich das mit anderen Kollegen vergleiche, die da wirklich ein bisschen schwerer an der ganzen Sache zu nagen hatten, bin ich sehr dankbar, dass es bei mir glimpflich ging.
Ja, ist krass. So, aber erstmal dann da gute Besserung. Das wusste ich nicht, aber umso
danke, danke.
Umso krasser, dass du es durchgestanden hast. War es hart?
Also ja, ich hatte tatsächlich so eine Woche mies Fieber, also wirklich 7 Tage am Stück, so 40,5, teilweise Richtung 41 ging es dann manchmal, obwohl ich Paracetamol wie Smarties gefressen habe. Es ging einfach nicht runter. Gott sei Dank hat sich bei mir nicht auf die Lunge oder so gelegt. Da habe ich Glück gehabt. Aber es waren auf alle Fälle 7 miese Horrortage und dann ging es nach 7 Tagen langsam ein bisschen besser.
Ja, schon gehabt.
Ja, ist ja nicht zu unterschätzen, ne? Also, und ich habe auch, wie wir schon gesagt, ich bin eigentlich auch Sportler und so relativ fit gewesen und dachte so, ja, wenn ich es kriege, dann buffer ich das schon weg. Aber war auf alle Fälle ein ziemlicher Hammer.
Kann ich mir gut vorstellen. Also möchte ich auch nicht haben. In der Vergangenheit war es auch oft so das Thema, dass ich dachte, ich möchte keinen anstecken. Je mehr man darüber bekommt, dann wird einem wirklich klar, man will es auch wirklich nicht haben. Ob du genau junger, gesunder, sportlicher Mann bist oder zu einer anderen Bevölkerungsgruppe da gehörst.
Du hast ja auch das Stipendium angesprochen eben, Peter, ne? Da möchte ich dann mal einsteigen. Kann ich mir das so traumhaft vorstellen? Du, du bist ein bisschen größer vielleicht, aber irgendein Sportstudium in den Sportarten, die du liebst und dann drüben quasi Football gespielt wie ein Großer oder sowas? Oder was ist deine Sportart gewesen?
So eine Art. Also ich war Wasserballer. Ich habe Wasserball gespielt tatsächlich. Genau. Und habe hier schon Deutschland zu der Zeit Bundesliga gespielt. Also wohl erst zweite, als ich noch jung war und dann erste Bundesliga direkt. Und darüber tatsächlich dann über einen Ami, der einfach mal bei einem Spiel war in Deutschland, hat mich dann angesprochen und meinte, ey, hast du nicht Bock, da und da zu spielen? Dies, das ist die Uni, das und das sind die Konditionen. Und haben mir dann so ein Full-Ride-Stipendium angeboten. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, alles klar, mache ich. Und dann tatsächlich war es wirklich wie in so beschissenen Filmen. Es war tatsächlich so sportlich gesehen mit das Geilste, was man machen konnte. Also als junger Mensch war das der Traum, ehrlich gesagt.
Meinst du so von den Förderungsmöglichkeiten, die dir geboten wurden oder Rahmenbedingungen? Oder?
Ja, auch die andere Herangehensweise an Sport. Ne? Bei uns immer so wirklich so diese klare Trennung auch zwischen das eine ist akademisch, das andere ist Sport. Ne? Das überschneidet sich auch nur ganz selten. Mhm. Es wird meistens auch sogar ein bisschen sogar verachtet, so nach dem Motto, ja, du bist Sportler und so, mach mal deinen Sport. Und bei den Amis ist es so ein bisschen, da passt das irgendwie ein bisschen besser zusammen. Weil diese Unis auch einfach ein besseres Gefühl haben, was diese Sportsache angeht, weil das ja auch von denen gepusht wird, weil das Teil der Uni ist. Teilweise gehen Leute ja an Unis nur wegen den Sportteams und nicht wegen der Uni selbst, ne? Und das ist ein ganz anderes Feeling, als es hier in Deutschland ist.
Ey, da bin ich auch wirklich hochinteressiert dran und ärgere mich immer ein kleines bisschen oder diese Dinge in meinem Leben, die ich gerne gemacht hätte. Das hätte ich gerne mal erlebt, weil das glaube, das muss eine Wahnsinnserfahrung gewesen sein. Vor allen Dingen, wenn man so eine Liebe für oder so eine Faszination und Liebe für die USA in bestimmten Bereichen auf jeden Fall hat, die ich immer habe, dann ist das ja quasi wie gemacht dafür. Ne? Du saugst es ja einmal komplett auf, das Leben.
Ja, safe. Bei mir war es ja auch so. Einmal so natürlich die Liebe zu Hip-Hop, so wo du ja in den USA nicht vorbeikommst, plus dann die Liebe zum Sport. Und bei College-Sport sind die halt auch einfach. Ne, bei anderen Sachen können wir uns streiten, so Profiligen und so, Fußball bei uns etc. Das heißt schon auch nochmal ein anderes Level als in den USA. Aber wenn es um College-Sport geht, da macht den Amis keiner was vor. So, ja. Da können sich alle ganz weit hinten anstellen.
Ja, genau. Die berühmten Bilder von den Football-College-Spielen mit 80.000 Zuschauern. Und,
wenn es nur 80 sind, ne? Wenn du so LSU gehst oder Michigan State, wo du dann 105 oder 107.000 Leute mit Stadionkapazität hast und ausverkauft.
Stimmt, das sind ja sogar noch mehr.
Ewigkeiten. Ja. Und das ist geisteskrank, ne? Und das sind auch so Stadien, wenn du da reingehst, die sind so gebaut, so schräg hochgebaut, die Sitze. Also wenn du da nach vorne fällst, dann stürzt du auch einfach 40 Reihen runter gefühlt. Und das wirkt so brachial, wenn du dann so im Stadion bist. Das ist schon sehr verrückt alles.
Ja, die University of Michigan, glaube ich, das größte Stadion der Welt oder Footballstadion der Welt, 110.000 genau. Leute.
107 sind es, glaube ich, aber manchmal mogeln die wahrscheinlich mehr rein, aber ich glaube 107 ist so deren Big Capacity, ja.
Ich merke schon, du bist auf jeden Fall gut drin. So, kannst du beschreiben, wann deine Liebe für so US-Sport im Allgemeinen losgegangen ist?
Also man hat das ja vorher schon so ein bisschen manchmal mitbekommen, ne? So gerade wenn man so Hip-Hop hört, hat man dann schon auch immer so von manchen Rappern oder so ein bisschen College-Sport mitbekommen, aber natürlich US-Sport sowieso, ob es jetzt ein Biggie ist, der ein Raiders-Cap aufhatte oder ein Jay-Z, der diesen Yankee-Hat so famous gemacht hat oder Swiss Beats oder Method Man in New York, ne? Oder NWA mit den Raiders-Sachen so, da ist man schon immer so ein bisschen aufmerksam geworden drauf. Hat sich dann natürlich nicht so mit dem Sport im Detail befasst, zumindest nicht ich mal in meiner Jugend, ne, mit 12, 13. Und dann, als ich drüben war, habe ich das halt volle Breitseite gekriegt einfach. Also du bist irgendwann nicht mehr daran vorbeigekommen. So, die erste Frage war so, ja, okay, was ist dein Team? Und ich so, ja, okay, lass mich erst mal ankommen hier. Wie viele Scheiß-Teams habt ihr denn so? Und dann natürlich College-Sport ist bei den Amis halt auch nochmal was anderes, weil, wie gesagt, das andere ist alles, wo Franchise-Unternehmen sind immer in den USA. Und dann, das kann es halt sein, wie zum Beispiel in St. Louis, da wo ich studiert habe 4 Jahre, waren es halt die St. Louis Rams und dann ein paar Jahre später sind es wieder die LA Rams. So. Und das war für mich auch neu, weil das würde es bei uns ja nicht geben. Union Berlin ist nicht auf einmal Union Hamburg nächstes Jahr. So. Hoffentlich nicht. Und da war das für mich so ein bisschen schwer zu verstehen am Anfang. Und dann habe ich kapiert, okay, deshalb rasten die auch auf den College-Sport so krass aus.
Genau,
weil
das
bleibt halt immer vor Ort. Das ist so deren Lokalpatriotismus, den könnt ihr da voll ausleben. Ne?
Ist auch älter, ja.
Genau. Und das war für mich so der Schock, aber auch so dann so der Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt finde ich das auch super interessant. Und jetzt tauche ich da mal ein bisschen tiefer ein.
Ja, das finde ich total geil. Genau das, was du gesagt hast, ist halt eine Faszination, die bei mir erst viel, viel später aufgekommen ist. Ich bin früh mit den ganzen Profiligen groß geworden und habe erst später kapiert, wie beeindruckend eigentlich dieser College-Sport ist. So dass ich jetzt immer, wenn ich drüben bin und war, im Moment geht's ja nicht, aber auch in jeder Stadt, in der ich war, auch immer ein bisschen nach College-Sport geguckt habe, einfach nur, um mal die Chance zu haben, mal vielleicht mal so genau so ein Football-Spiel vor, und wenn es nur andere zigtausende verrückter College-Studenten sind, die ihre Mannschaft supporten, irgendwie dabei zu sein. Das ist das, was ich bis heute so an diesem Sport liebe. Kannst du dich an dein erstes Spiel in einem Stadion erinnern in den USA?
Ja, na, beim Wasserball ist ja so Stadion eher weniger, meistens so Outdoor-Pool-Sachen gewesen und so, ne? Wir haben zwar selber so ein Schwimmstadion gehabt in St. Louis, kann man sagen. Und da kann ich mich tatsächlich ans erste Heimspiel erinnern, da waren tatsächlich so, boah, lass mich nicht lügen, 2.500 Leute oder so auf den Rängen. Was für Wasserball, also für jemand, der aus Deutschland kommt, schon eine enorme Menge an Menschen ist. Mhm. Plus, was mich halt geflasht war, da war, ich weiß noch genau, es war das erste Viertel rum und auf einmal kam der Cheerleader und ich so, hey, was passiert denn jetzt? Was machen jetzt Cheerleader? Also ich kannte das natürlich so von Football und Basketball und so ein Scheiß, aber auf einmal standen da am Beckenrand einfach so Cheerleader und haben da so eine Choreo gemacht und ich dachte die ganze Zeit, okay, hey, bitte fallt nicht ins Wasser und was passiert hier?
Und in Bezug auf professionellen Sport, also was war da dein erster Berührungspunkt? Was war das erste, der erste Stadionbesuch? Ich glaube, St. Louis gibt es auf jeden Fall auch MLB und eben die Rams, die du angesprochen hast. Bist du da in Kontakt gekommen?
Genau, also ich war damals, als die Rams noch da waren, im Edwards Dome ist das gewesen in St. Louis. Da habe ich tatsächlich das erste Spiel, was ich gesehen habe, waren Rams gegen Kansas City Chiefs. Mhm. Das war 2009. War auf jeden Fall ein krasses Spiel auch. Auch für mich, der vorher nur so deutsche Fußballstadien kannte, ein bisschen war es für mich auch nochmal was ganz anderes, weil es vielmehr so ein Family-Event ist immer bei den Amis. Ja. Also das ist so, ich habe dann immer geguckt, okay, und wo sind jetzt die Ultras, wo sind jetzt die Hools? Und es gab's da einfach nicht. Und ich so, okay, cool, hier kannst du ganz gechillt einen Hotdog essen. Ja. Niemand juckt eigentlich so wirklich, ob du jetzt so Hardcore-Fan bist oder nicht. Wenn du einen Schal oder ein Jersey trägst, cool, aber ansonsten ist es auch nicht schlimm, wenn du es nicht trägst. Und beim Baseball tatsächlich hatte ich das Glück, dass in den Jahren, wo ich dort war in St. Louis, die Cardinals halt mies ausgerastet sind. Mhm. Unter anderem auch 2011, wo sie da gewonnen haben gegen Texas. Und da sind die Leute dann aufs Spielfeld gestürmt, sind über die Zäune gesprungen, als die Cardinals gewonnen haben, haben den Rasen da zerpflückt. Das war ein krasses Bild. Also da war es wiederum komisch. Beim Baseball habe ich dann gemerkt, okay, da schwingt nochmal bei diesen Teams, die wirklich lange in einer Stadt sind, das ist ja bei den Cardinals so, die sind ja schon immer in St. Louis, da merkst du, die haben dann so ein bisschen den Touch, den wir auch in Deutschland beim Fußball haben mit dem Verein. Die rasten dann nochmal auf einem anderen Level auch aus.
Ja, ich sehe gerade.
Ich glaube, Baseball ist auch nicht so der Modesport. Also ich glaube, es ist immer noch so der richtige Sport für die Hardcore-Fans.
Ja, genau. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Spiel 7 gegen die Texas Rangers war es am Ende. Also sie sind über volle Distanz in der World Series gegangen. Was heftig, ja, krass.
Genau, 4-3, ne? Ich glaube, ja. 4-3 haben die dann gewonnen, die Cardinals. Also 4-3 am Ende, das sage ich, ja. Mhm. Ja, das war geisteskrank. Also es war komplett behindert.
Ja, es ist auch was Baseball angeht in den USA, wie ihr schon gesagt habt, auch so total unterschiedlich. Ich habe ein bisschen Internetprobleme, merke ich gerade. Deswegen übergebe ich mal kurz ein bisschen an Peter, damit er weiterreden kann.
Hey, sehr gerne. Du hast erzählt, du warst bei den Rams im Stadion. Das ist ja auch dann eigentlich so eine Art Derby schon gewesen. Also gegen Kansas City, das ja auch in Missouri liegt, wo man sich denken würde.
Ja, genau, richtig.
Aber hast du da irgendwas von gemerkt oder würdest du auch da sagen, es war eigentlich trotzdem immer noch absolut Family? Und
also wenn du es vergleichst mit so einem Union-Hertha-Match oder irgendeinem, weiß ich nicht was, Schalke-Dortmund-Match oder so, auf keinen Fall vergleichbar. Also das ist schon, da ist jetzt keine richtige Anfeindung gewesen. Ne? Das habe ich so, diese Anfeindung habe ich wirklich nur so im College-Sport mitbekommen dann. Ne? Also wenn, weiß was ich was, irgendwie Michigan State gegen Michigan University oder so gespielt hat, irgendwas Lokales, wo es dann so Derbys gab. Da hast du schon so ein bisschen Beef gemerkt. Aber ansonsten, das ist nicht vergleichbar mit so deutschen Derbys. So.
Ja.
Ich glaube, es gibt so ein paar NFL-Derbys, wie zum Beispiel so die Packers gegen die Chicago Bears oder so. Ja. Ich glaube, da schwingt dann auch immer noch was mit, weil das aber auch, wie gesagt, nur so Traditionsvereine sind. Ich glaube, bei den Rams ist immer das Problem, die werden halt überall hingetradet. So. Vielleicht ist es jetzt in L.A. anders. So kann ich nicht sagen, da habe ich kein Spiel gesehen. Aber zumindest in St. Louis war es da nicht so.
Ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Du selber dann als College-Athlet, du warst dann ja auch Teil der NCAA, gehe ich von aus, oder?
Also genau, auch, NCAA, ne? Genau, ja.
Genau. Was aber auch darüber läuft. Da wird ja auch oft so gestritten, du hast eben schon LSU angesprochen. Die haben offenbart, die haben durch Corona 90 Millionen Dollar weniger Umsatz oder Gewinn, bin ich mir sicher, gemacht. Und da gibt es ja auch oft so Diskussionen von wegen, die College-Spieler die bringen eben, wie du eben schon auch sagtest, die bringen so eine gewisse Identität jeder Universität und eben so die ganze Marke und das Gesicht auch oft mal gerne, aber werden dafür in dem Sinne nicht bezahlt. Also klar, du kriegst ein Stipendium und ich glaube, es gibt auch so ein paar Boni, die du erhalten darfst, aber andere wiederum auch nicht und da sind die auch sehr, sehr streng. Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, also meine grundsätzliche Meinung da ist auf alle Fälle, dass die natürlich mies gerippt werden. Also was so ein College-Spieler der Uni einbringt, es steht dann keinerlei Verhältnis zu dem, was er bekommt. Ne? Plus, man darf ja auch nicht diese ganzen Merchandise-Rechte, dann diese ganzen TV-Rechte, Ausstrahlungsrechte etc., das darf man ja alles wirklich nicht unterschätzen. Das sind ja wirklich Multimillionenbereiche, selbst bei den kleineren Universitäten. Und aber man darf auch nicht vergessen, da finden schon viele Leistungen unterm Tisch statt. Zum Beispiel bei uns war es so, ein Kollegen von wir waren Mizzou, das ist eine relativ große Universität in Missouri, oder mit die größte sogar.
Ja, SEC.
Da läuft es halt so, dass dann zum Beispiel auch in die Unterrichtsklassen gegangen wird, der Coach, und dann sagt so, ja, pass mal auf, Herr Professor so und so, hier der Junge braucht auf alle Fälle ein C, damit er durch die Klasse kommt. Hier sind ein paar Season-Tickets, sorgen Sie mal dafür, dass er durchhängt. Also das passiert schon.
So. Ja.
Was auch passiert ist, was bei uns auch an der Uni war, teilweise, wenn die Sportler gesagt haben, ey, ihnen fehlt es an irgendetwas, zum Beispiel ein Kumpel, der auch gespielt hat, der ist aus dem Auto kaputt gegangen und dann konnte er nicht mehr zum Training irgendwie fahren. Ja, dann hat er am nächsten Tag halt eine neue Karre vor der Tür gehabt, von wegen so, hier, die Uni gibt dir erstmal leihweise ein Auto. Ja, dann stand da halt ein digitaler neuer Ford Pickup vor der Tür. Also das ist schon, da finden schon viele Benefits so unter der Hand auch statt. So.
Genau.
Das darf man, das darf man nicht vergessen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das wird ja auch öfter so gezeigt, was für Benefits da eben platziert werden und wie die Spieler eben dann auch da unterstützt werden. Und am Ende des Tages, muss man ja auch sagen, betreten dann ganz viele Spieler die professionellen Ligen mit einem Abschluss. Und ich glaube, eine populäre Abkürzung für NFL ist ja beispielsweise auch Not For Long. Also dass du eben auch so sagst, okay, du bist dann eben Ende 20, aber du hast dann eben auch deinen Bachelor in einem beliebigen Studienfach und kannst damit noch was machen. Und genau, zeigen die USA eben auch, wie du eben schon meinst, wie sie eben sportliche Sachen und Studium eben kombinieren können.
Genau, das hast du auch, was bei uns ja zum Beispiel auch war, ich musste immer einen bestimmten Notendurchschnitt halten, damit ich überhaupt spielen durfte. Also du musst einen bestimmten Notendurchschnitt haben, damit du überhaupt in der NCAA als Athlet zugelassen bist, weil die halt wirklich dann, also ich weiß nicht, ob es bei anderen Unis anders ist, aber ich glaube, es ist ein gängiges Prinzip so gewesen, weil die Unis dann sagen so, ey, in erster Linie bist du hier Student, und in zweiter Linie Athlet. Aber wie das dann gedribbelt wird, ne, ist dann nochmal Sache der Uni.
Kannst du es einmal erklären? Da bin ich auch schon länger neugierig. Und zwar, das Notensystem ist ein anderes. Ich weiß, dass man sagt, ein 4.0 ist eine ziemlich gute Note. Wie kann man das vergleichen mit dem deutschen Schulsystem, was wir kennen?
Ja, 4.0 ist das Beste, was du machen kannst. Das ist eine 1 bei uns sozusagen. Okay. Oder 15 Punkte oder ich weiß gar nicht, wie ist es hier in dem Unisystem. Also ich weiß gar nicht, wie es im Unisystem hier läuft. Aber es ist, wie sozusagen, die beste Note ist eine 4.0. Okay. Und du musst, glaube ich, Minimum eine 2.0 haben, damit du eligible, also damit du zulässig bleibst, um deinen Sport auszuüben in der NCAA.
Ja.
Und wo lagst du immer so?
Das sind zum Beispiel Kriterien, die jetzt bald in der NFL Draft.
Ich hatte tatsächlich, wenn du deutsches Schulsystem halbwegs überwunden hast, Abitur, dann bist du da eh schon, also nicht böse gemeint, den Amis gegenüber, dann bist du da auf alle Fälle, was schulische Leistung angeht, schon mal oberes Drittel. Also ich glaube, ich habe mit 3,88 meinen Bachelor abgeschlossen dann.
Glückwunsch.
Danke. Ja. Aber ich hatte auch so Fächer wie Dutch Oven Cooking und Fliegenfischen und Survival in the Wilderness, ne? Also ich hatte auch ganz verrückte Klassen, die mir einfach nur einfache Credits gebracht haben, was bei uns gar nicht gehen würde. Also das darf man auch nicht vergessen.
Du klingt sehr sympathisch. Und genau, jetzt habe ich eben schon gesagt, jetzt bald steht der NFL-Draft an und der Draft ist ja immer der Übergang von den College-Spielern zum Profisport. Das gab es dann ja aber in deiner Sportart in dem Fall nicht, sondern, also wie war die Motivation bei den meisten deiner Sportkollegen?
Die waren dann entweder, wir gehen ins Ausland spielen, oder haben sich dann halt zurück zum Schwimmen gezogen, wo du halt so ein bisschen noch Einzelsport professionell weitermachen kannst, ne, geguckt, dass sie dann in den Olympiakader kommen oder dass sie zumindest auf amerikanischem Level halt noch erfolgreich sind. Aber ansonsten ist das halt zum Beispiel auch in den USA etwas, was es bei uns vielleicht ein bisschen besser gemacht wird, ist so nach dieser, sagen wir mal, Jugendphase des Sports, gibt es bei uns wenigstens noch eine Profimöglichkeit, ne? In vielen Sportarten. Das hast du in den USA halt nicht. Also bei Wasserball kannst du vergessen, du kannst dann Clubs spielen. Klar, es gibt so Clubs, aber das ist so vereinzelt aufgeteilt auf verschiedene Bundesländer. Da ist nichts strukturiert. So.
Genau, das andere Ligasystem eben. Ne? Das ist nicht alles dezentral. Und
Da macht irgendwie jeder Bundesstaat, was er will, so ein bisschen.
Ja.
Hört ihr mich eigentlich wieder?
Bin ich wieder drin?
Es scheint immer noch Probleme mit meiner Internetverbindung zu geben, oder?
Ein bisschen abgehakt, aber es geht noch.
Ja, ist aber Skandal. Ich habe keine Ahnung, warum.
Das ist schon besser.
Ich mache hier gar nichts eigentlich. Was ich mich vorhin schon die ganze Zeit gefragt habe, hast du eigentlich bei Spandau Berlin gespielt? Oder?
Ja, habe ich. Mhm. Ja? Bin auch deutscher Meister geworden mit denen.
Ah, siehst du, krass.
Mhm. An der Stelle.
Pass mal auf, genau. Ich mache mal bei mir ganz kurz Video aus. Vielleicht hilft das einmal. Weil ich ganz lustig früher auch bei Olympia immer Wasserball gespielt habe und dadurch immer mitgekriegt habe, dass Spandau Berlin die Mannschaft ist, die jedes Jahr Meister wird und dann auch immer die Nationalmannschaft weitestgehend gestellt hat. Und jetzt lustig, mit jemandem über Wasserball zu reden, was aber nicht unser Thema heute ist. Ja. Wir haben hier im Format ja auch mit Peter jemanden, der Meister der Recherche ist. Und um ein kleines bisschen deine US-Sport-Affinität abzukloppen, macht er ja auch einen Instagram-Check. Den gehen wir jetzt mal durch. Mal gucken, Peter, was hast du so Instagram-mäßig gefunden?
Also das läuft ja ungefähr so ab, wenn wir uns Gedanken machen, wen laden wir in das Format hier ein, dass wir schauen, wer begegnet uns aus unserer Hip-Hop-Szene und wo meistens erkennst du es, also der Affinität zu Ash-Sport hat und meistens erkennt man das eben am Tragen von Merchandise. Sowas wie Kappen oder Trikots. Und du bist auf jeden Fall jemand, der gerne sowas trägt. Ich würde behaupten, du bist großer Chicago Bulls-Fan.
Voll. Das ist auch, ne, auch Hip-Hop sozialisiert. Plus, St. Louis hat kein Basketballteam gehabt. Das nächste waren dann die Chicago Bulls für uns. Mhm. Und dann sind wir halt, wenn wir konnten, haben wir natürlich immer so Chicago Bulls-Matches geguckt. Plus, ich bin halt ein Space Jam-Kind, ne? Also, es ist so, um Jordan und so weiter bin ich nicht rumgekommen. Plus, wir wissen alle zusätzlich, Hip-Hop ohne Jordans und ohne die ganzen Klamottensachen so, gar nicht denkbar so.
Ja, ist schwierig. Würdest du auch sagen, NBA ist die Liga, die du am meisten guckst, oder was ist da dein Favorit?
Früher bestimmt so als Kind, ja, auch wenn ich da nicht viel, wahrscheinlich eher so geguckt habe aus Faszination heraus, weil es so gängig war, weil es in den Massenmedien stattgefunden hat. Jetzt gar nicht mehr so viel. Jetzt habe ich wirklich immer so Football tatsächlich verfolgt, NHL mal eine Zeit lang, weil ich das interessant war. Und tatsächlich in letzter Zeit sehr sporadisch, seitdem ich aus den USA zurück bin, was jetzt auch schon eine Weile her ist, 2012 bin ich zurückgekommen, eher nur noch sporadisch verfolgt tatsächlich.
Das ist ja, damit bist du ja wie gemacht für alle unsere Fantasy-Leagues.
Ja, okay, dann schickt mir die Einladung, ich bin dabei. Ja, vielleicht habe ich auch nur low gepokert, damit die mich unterschätzt, wer weiß.
Ja, genau, aber für die NFL, das kriegen wir hin, die läuft ja. Aber das können wir mal ganz kurz zwischendurch machen. Wir haben für jede Liga eine Fantasy League. In der Baseball Liga läuft's. Da sind wir am dritten Spieltag und das ist auch alles fix und so. Wird, glaube ich, auch eine ganz spannende Liga, weil wir da recht viele Leute zusammengetrommelt haben, aus welchem Grund auch immer. Das ist dieses Jahr so ein bisschen Testlauf. Wir probieren alle Ligen so ein bisschen aus. Ich habe keine Ahnung von den Spielern, habe aber gedacht, ich sammle mal zusammen, um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Aber bei NBA zum Beispiel wurde es ein richtig harter Fight. Da sind wir, glaube ich, auch 12 Leute. Und da hat Peter es allen Ernstes trotz einer recht durchwachsenen Saison gerade ins Halbfinale der Fantasy League geschafft.
Respekt dafür. Also ich kann kurz erzählen, ich bin 5-0 gestartet und stand dann 5-6. Dann habe ich den Jungs einmal eine Ansage gemacht, Umkleidekabine, und da hatten wir ein paar starke Gegner, da habe ich mich irgendwie von 8 Leuten ins Halbfinale gemogelt. Und für dich, Takt, dass du das einordnen kannst, wenn Nico und ich so zwei durchschnittliche Spieler sind mit überdurchschnittlichem Selbstbewusstsein in Fantasy liegen, laden wir uns aber auch immer Leute ein, die ziemlich, ziemlich gut sind und dann auch immer noch so ein bisschen Kanonenfutter. Wer zugehört, ist beim Einladen immer noch schwer festzustellen, aber das merkst du dann beim Draft, ja.
Ja, genau.
Okay.
Aber ich habe es überraschenderweise ins NHL-Finale geschafft. Da habe ich ein bisschen. Aber da habe ich auch auf Dreiseitel gesetzt zum Beispiel und der punktet immer noch. Und meine Keeper, die ich beide nicht kannte, punkten wie wild. Und das ist ein kleiner Lifehack für euch da draußen, wenn ihr mal ESPN, NHL, Fantasy League spielt in eurem Leben, was ich nicht so glaube, so viele machen wie wir. Aber Takt, du bist ja nächstes Jahr ab jetzt dabei. Haben wir auf jeden Fall, dann sind die Keeper. Keeper sind der Goal to Success, oder wie
ist das? Ja, die können auch gut Minuspunkte machen.
Ja, aber ne, richtige Keeper, dann punkten die wie Sau. Und da stehe ich im Finale, mal gucken. Hole ich mir meinen eigenen Titel.
Ich bin gespannt. Nächste Saison wird umgekrempelt dann, okay.
Ja, aber weißt du, was das Geile irgendwie daran ist? Und das ist so ein bisschen das, warum wir den ganzen Quatsch machen. Wir sind ja nicht gut und wir haben jetzt alle nicht so viel Ahnung davon. So
Ach, die Tiefe.
Aber irgendwie macht's, dadurch fange ich jetzt wieder an zu gucken, wie spielen die Teams. Und dadurch bin ich in der Liga. Was ich vorher nicht war.
Du hast eben gesagt, dir fehlt ein bisschen so vielleicht das Feeling beim Football schauen, aber wenn du sagst, du bist Eishockey-Fan, dann müsstest du ja dann ziemlich eigentlich auf das Temperament kommen, was du dann vielleicht hier und da vermisst hast. Ist das so?
Ja, voll, ja, ach, definitiv. Du meinst jetzt hier in Deutschland oder was?
Du hast eben so verglichen, wenn du sagst, du stehst am Dome in St. Louis und du merkst, um dich herum ist alles so ein bisschen locker und was unten passiert, ist gar nicht so wichtig, da hängen gar nicht so die einzelnen Identitäten dran. Aber ja. beim Eishockey würde ich behaupten, ist das ja nochmal ein bisschen extremer.
Hockey ist nochmal ein bisschen was anderes, genau. Bei den St. Louis Blues war ich auch beim Spiel ein paar Mal. Da ist noch ein bisschen anders, aber auch da sage ich dir ganz ehrlich, also ich bin ja RC Eisbären Berlin Fan auch immer Jahre gewesen. Ich habe auch bei den Bambinos tatsächlich mal gespielt, also bei der Jugendmannschaft. Als ich 5 bis 9, lass mich nicht lügen, vielleicht auch 8 war, habe ich Eishockey gespielt und dadurch hatte ich immer Dauerkarte für die Eisbären und das ist schon nochmal was anderes. Ich kenne auch in Berlin noch den Welblich-Palast und so, wo dann da wirklich 200 Mann den Uff da singen und so und die Decke bebt und so. Und wenn du das dann mit so einem NHL-Team vergleichst, ja, ist cool so, da geht schon was ab und die Leute rasten ein bisschen mehr aus, weil da ein bisschen mehr Körperkontakt auch da ist, ne? Aber es ist trotzdem noch nicht vergleichbar. Also was das betrifft, würde ich behaupten wollen, Eishockey und Fußball macht uns so schnell keiner was vor in Deutschland, was Fankultur betrifft. So klar, diese ganzen, warum ich drüber reden, in Russland sicherlich auch noch geisteskrank Eishockey und so, aber da sind wir in Deutschland schon sehr weit.
Ich erinnere mich an ein sehr schönes YouTube-Video, das es gibt von einem US-Amerikaner, der ein Derby besucht in Deutschland. Ich glaube, es war damals Stuttgart gegen Karlsruhe oder irgendwie sowas. Mhm. Und der macht dann so einen Videoblog und erzählt dann auch, er versteht gar nicht, was gerade um ihn herum passiert, weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, dass er in so einem Ultra-Block ist und dann wird auf einmal Pyrotechnik gezündet und es wird rumgeschrien und die Polizei ist vor Ort und das ist für den in dem Fall ziemlich liebenswürdigen US-Amerikaner unvorstellbar, was da abgeht, ja.
Naja, weil wie gesagt, ne, das ist so wirklich dass die diesen Lokalpatriotismus nicht nachvollziehen können, weil deren Teams halt permanent irgendwo hingetradet werden. Und wenn die dann nicht an einem College waren und an einem großen College auch waren, wo diese Identität halt noch eine Riesenrolle spielt, können die das halt wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Also ich sag dir ganz ehrlich, in so Michigan State Game oder so wird auch mal draußen eine Pyro gezündet oder so. Ja. Also da passiert auch schon, und da schreien sich auch ein paar Leute an, hauen sich auch ein paar Leute auf die Fresse und so, weil ihr Team gerade irgendwie hinten liegt. Aber ansonsten ist es halt echt so eine Family-Veranstaltung. Und beim Baseball zum Beispiel, da könnte ich meine Großmutter und meinen Großvater einladen und wir könnten da Kaffeeklatsch halten. Das ist so entspannt da beim Baseballspiel, das kannst du nicht vergleichen.
Ich glaube, bei dir spielt ja auch Heimatliebe, Lokalpatriotismus auch eine große Rolle zu deiner Berliner Heimat. Und du hast eben auch schon angesprochen, dass du bei Wepper mitbekommen hast, die eben so ihre Teams repräsenten und alles. Und da gibt es ja auch so viele US-Rapper, die Fans sind von ihren Teams. Also mir fällt da spontan immer ganz prominent ein Drake und Toronto, der denen, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Teil irgendwie das Stadion und die Trainingsfacilities finanziert hat. Rick Ross mit dem LSU riesen Fan ist. Wie hast du das davor mitbekommen oder wer fällt dir da ein?
Na gut, Jay-Z ist halt immer noch prominent, ne? Yankees und auch mit den Brooklyn Nets. Das ist noch was, was mir im Kopf schwebt. Ansonsten, ja, du hast schon die größten Namen genannt, ne? Also du, klar, hast du dann mal irgendwie so einen Meek Mill, der bei den in Philadelphia oder so mal beim Footballspiel aufschlägt oder so. Genau, bei den Eagles, so, der hat da immer noch ein bisschen gepusht. Ansonsten, ich überleg gerade, wer noch. Das war's eigentlich. Ich glaube, es gab mal so ein paar St. Louis-Rapper, die dann so Battle-Rapper, dieser Daylight oder so, glaube ich. Der war, glaube ich, der hat dann auch mal so ein Molina-Jersey oder so getragen. Aber ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich habe es im Kopf, dass der irgendwann mal so ein Molina-Jersey getragen hat. Sowas gab's halt noch. Aber der hat ansonsten, da hast du schon die prominentesten Namen genannt. Also Drake und Jay-Z sind, glaube ich, die größten. Aber die haben halt auch das Kapital sozusagen, dann noch tiefer reinzutauchen in so einen Verein als jemand anders, ne?
Naja, voll. Ich glaube, genau, Jay-Z so als Co-Owner oder mittlerweile, genau. Ich glaube, weiß man gar nicht, ich glaube, viele Anteile da gehören. Ich glaube, letztens hat auch noch ein anderer Rapper sich noch einen Owner Das habe ich auch nochmal Owner geworden, habe ich gelesen, oder konnte ich lesen. Mir fällt auch Wiz Khalifa, glaube ich, damals ein. Der ist auch jemand. Ansonsten haben wir auch schon im Rahmen dieser Produktion hier gelernt. Snoop Dogg kannst du immer sagen. Also der ist der
funktioniert auch, immer, ja. Okay.
Genau, der ist sehr offen. Ich habe da ungefähr so 8 Lieblingsmannschaften, was ja auch funktionieren darf. Und die alle anfeuert. Wir hatten eben schon ein kurzes Thema Jordans. Hast du, wie stark in deine Leidenschaft da rein zu den Schuhen oder zu der Brand an sich?
Früher als Kind tatsächlich hatte ich mal 1-2 Paar, also so Secondhand-mäßig tatsächlich, auch wirklich aus dem Secondhand-Laden, weil die Originaldinger viel zu teuer waren. Hatte mir meine Mom damals ein Paar besorgt und ein Paar hatte ich mir selber dann mal gekauft. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang, war ich auf diesen 95er und Nike 90s Film so. Und jetzt bin ich ein bisschen wieder back to den Jordans irgendwie. Ich weiß nicht wieso, das ist irgendwie vielleicht so Nostalgie, die da irgendwie hochkommt. Aber jetzt bin ich gerade, wir haben mir gerade vor kurzem erst wieder diese 4er Jordans Retro geholt, diese White Cement. Und guck jetzt immer, dass ich mal hier so ein bisschen was finde. Da mal einen nice 9er Jordan, hier vielleicht nochmal ein 5er. Irgendwie, es gehört für mich auf alle Fälle zu Hip-Hop krass mit dazu. Habe ich aber früher als Kind, bin ich ganz ehrlich, eher losgelöst vom Sport gesehen. Klar, Michael Jordan immer, aber ich habe damit gar nicht verstanden irgendwie, dass ich den Schuh kaufe und damit die Chicago Bulls pushe. Sondern für mich war es, ja, Jordan, Space Jam, Rapper tragen das in ihrem Video, cool, hat was mit Hip-Hop zu tun, mache ich. So, weißt du, als Kind. Jetzt ist natürlich ein bisschen was anderes, jetzt feiere ich den Schuh für das, was er mal war. Aber wenn die jetzt, ich weiß nicht, wenn die jetzt Chicago Bulls einen neuen Schuh ausbringen würden, wo ganz fett Chicago Bulls draufsteht, weiß ich nicht, ob ich den holen würde. Also da würde ich noch ein bisschen nachdenken.
Aber genau das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, sage ich dir, ist, glaube ich, so ein bisschen Corona oder eher so Isolation zu Hause sitzen, dass du auf einmal nochmal anfängst, Sachen zu kaufen, die du in der Kindheit oder Jugend spannend fandest und du hast jetzt quasi Zeit, rumzugucken. Das fängt bei Pokémon-Karten an und hört bei Jones oder Schallplatten auf oder
wahrscheinlich, was. Ja. Das kann gut sein.
Und ist ja auch zum Beispiel so, dass ich habe jetzt ganz oft schon, das finde ich auch, merkt man ja, du kennst echt aus, so Michigan wird zum Beispiel auch von Jordan gesponsert, also das Team. Hattest du da auch das große Glück, dass das College, an dem du warst, irgendwie einen nicen Sponsor hatte und du da irgendwie noch viele Relikte aus der Jugend sozusagen dann gesponsert bekommen hast, oder, also Leidenschaften in dem Sinne?
Wir hatten tatsächlich Adidas bei uns und Under Armour. Das war relativ big damals schon in den USA. Auch Football unfassbar viel gesponsert damals, bevor das überhaupt hier auf den deutschen Markt gekommen ist, glaube ich. Ansonsten Adidas, also der selbe Scheiß, den du hättest auch in Deutschland kriegen können. Es war ein bisschen traurig, weil die anderen hatten so Nike und so einen Scheiß. Und da waren tatsächlich auch so ein paar Basketballer, die dann Jordans natürlich gekriegt haben bei anderen Unis. Aber nee, wir waren Adidas. Und da gab's die, da wir haben auch keine Yeezys gekriegt. Nein, wir haben die normalen Schuhe gekriegt.
Ja, fliegst ein paar tausend Kilometer um die Erde, um dann auch genau
Adidas zu bekommen. Dieselbe Scheiße zu kriegen. Ja, danke Globalisierung.
Ja, genau. Wahrscheinlich auch ein bisschen der falsche Sport natürlich, ne? Also,
ja, safe, ja. Klar. Dann wäre ich Basketballer gewesen, wäre vielleicht noch was anderes geworden.
Ja. Du trägst auch gerne Trikots, habe ich gesehen. Du hast ein Trikot an auf deinem Splash-Auftritt, hast du angehabt. Konnte ich dann nachvollziehen. Wahrscheinlich wäre ich auch da gewesen, aber hab's nicht in Erinnerung gehabt, du hast ein MLB-Trikot getragen. Weißt du, auf welches ich hinaus will? Von den Cincinnati Reds.
Ja, Jay Bruce. Ja, Nummer 32. Ja, dreimal All-Star. Genau. Ja.
Genau das sind auch die Fakten, die ich zu ihm weiß. Wie ist da die Verbindung? Wie bist du auf ihn gekommen?
Ey, wir haben irgendwann mal in Cincinnati gespielt, dann also selber Wasserball gespielt dort im Bund. Dann waren wir beim Baseballspiel tatsächlich. Und dann bin ich in den Shop gegangen, habe ich gesehen, oh krass, hier gibt's eine 32 und die Nummer 32 war damals schon, hat mich so verfolgt. Dann habe ich mich kurz ein bisschen zu dem Typen belesen, habe mir ein paar Sachen angeguckt und dann dachte ich, krasses Jersey, 32 King nehme ich mit. Also da habe ich tatsächlich, bin ich ehrlich, nicht so die riesige Verbindung zu, aber habe mich ein bisschen zumindest mit dem Typen mal beschäftigt. Das ist zumindest, das ist meine kleine Ausrede dafür.
Nehme ich so mit.
Okay, akzeptiert.
Wenn du irgendwas siehst, was du nicht jeder kennt, überleg gerade. Ansonsten so, man kennt Rodriguez, glaube ich, würde ich behaupten, ist gerade so der, also der bekannteste MLB-Spieler der letzten 10 Jahre.
Genau. Na, bei Dings war noch, ich habe noch so ein Molina-Jersey halt wegen St. Louis. Das ist halt auch einfach Legende, der Typ dort. Ne? Also der wird ja wie ein Gott behandelt. Weil auch einfach diese ganze Generation dieser Molina-Family halt immer Baseballspieler waren, vom Vater bis zu den 3 Söhnen, alle immer dabei gewesen. Ich glaube, auch alles Catcher gewesen, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja, da waren alles auch Catcher. Und das finde ich immer krass. Deshalb finde ich auch bei zum Beispiel bei den Packers oder so die Aaron Rodgers so krass, weil der einfach seit 2005 da ist, ja, so, und nie irgendwo anders hingegangen ist. Und wie du vorhin schon gesagt hast, dieser Lokalpatriotismus bei mir halt immer eine relativ große Rolle spielt. Ich finde es immer sehr, sehr cool, wenn sie nicht nur quasi um das Geld und nur den sportlichen Erfolg geht, sondern wenn die wirklich probieren, so diese, die Fankultur und auch diese Gemeinschaft irgendwie so ein bisschen zu verinnerlichen.
Voll, voll. Und das ist ja genau, wie du sagst, so Green Bay Packers ist ein kleiner Markt, da passiert nicht viel außenrum. Ich denke mal, St. Louis war früher, glaube ich, auch eine ziemlich stolze Stadt, würde ich behaupten, im Mittleren Westen, aber wahrscheinlich auch eher so ein bisschen abnehmende, viel da in der Ecke. Aber wenn du
sie haben, ja, erzähl. Die feiern halt so ihr Baseballteam so krass, aber jetzt darfst du anschauen, das ist jetzt das zweiterfolgreichste Baseballteam überhaupt in der MLB. Ich glaube, 12 Siege oder 13 Siege insgesamt. Mhm. Oder sogar mehr, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, warte mal. Das ist mehr. Es sind sogar mehr. Es müssten über 20 sein. Ich will mich nicht verhaspeln jetzt gerade. Ich habe zwei Zahlen im Kopf. Entweder sind es 21 oder ja, entweder sind es 21 Siege oder es sind 12. Kann sein, dass wir es durcheinander bringen.
Ich glaube, es sind 12 Siege.
Ist auf alle Fälle das zweiterfolgreichste Team in der MLB nach den Yankees.
Ich merke schon, meine Internetverbindung macht dir die ganze Zeit Macken. Deswegen rede ich einfach ein bisschen weiter, während Peter den ganzen Bums hier wieder übernimmt.
Ja, jetzt geht's, Dicker.
Ja, ach, ich weiß das nicht so genau. Nico,
wir können dich gut hören gerade, klar.
Ernsthaft? Jetzt gerade geht's?
Jetzt hören wir dich ganz klar, Dicker.
Ja, krass. Dann war's.
Jetzt super.
Ja, okay, super. Keine Ahnung, was eben los war. Ich habe in der Zeit mich genau mit sowas beschäftigt. Während ihr euch unterhalten habt, habe ich mir quasi die Meisterlisten der MLB angeguckt und habe so ein bisschen rumstudiert und habe gemerkt, wie geil es ist, dass meine Toronto Blue Jays zweimal dabei waren und zweimal gewonnen haben. Und dann war ich überrascht über die Anzahl der Titel, die St. Louis Cardinals geholt haben. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Los Angeles Dodgers das Team sind, das, jetzt ist mein Internet wieder weg, ich erzähle einmal weiter, die Los Angeles Dodgers original 20 Finalteilnahmen hatten und davon nur 7 gewonnen haben, was ziemlich bitter ist. Die waren 14 Mal in den World Series und haben es nur 7 Mal gewonnen. Das ist tragisch, aber das nur am Rande, und da mein Internet wieder instabil ist und mich hier im Call zwei Leute groß angucken, weil sie mich nur halb verstehen, übergebe ich nochmal an Peter. Ich mache am Ende eine Abmoderation, aber ich weiß nicht, Peter, du hast bestimmt noch eine Frage auf der Liste, ne?
Wir hatten gerade schon ein Trikot angesprochen. Welches Trikot fehlt dir noch oder wonach suchst du noch? Außer dem logischen 32-Trikot.
Ich habe noch ein Green Bay Packers Shirt einfach, ne, weil ich finde, das halt auch so mit der sympathischste Verein einfach ist innerhalb der NFL. Aufgrund so ein bisschen seiner Geschichte, wie die aufgearbeitet haben. Also klar, so Lombardi damals als Coach wirklich auch angefangen hat zu sagen, ey, scheiß drauf, welche Hautfarbe irgendein Spieler hat. Hauptsache, der spielt krass, wir nehmen den auf. Plus, was man auch nicht vergessen hat, die Packers auch wirklich ein Verein sind. Also ich war auch einmal im Stadion, als kein Spiel war, da haben die so ein Museum und haben die wirklich so eine Corner, wo die wirklich so Discrimination bei den Green Bay Packers so aufarbeiten. Und ich kann mich auf alle Fälle nicht erinnern, dass es bei den St. Louis Rams das gab oder sonst irgendwo, sondern die haben da wirklich eine Ecke, wo die so probieren zumindest, inwiefern das gut ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein People of Color bin, aber zumindest probieren, das irgendwie aufzuarbeiten, was sie damals für Scheiße auch gebaut haben in der NFL. Und der Verein plus dazu noch sympathisch ist, weil er halt einfach von den Fans geordnet wird. Ne? Also das absolut, ist so wenigstens eine Sache, also ich glaube, es sind 370.000 oder 380.000 Shareholder oder sowas. Und deshalb werden die Green Bay Packers auch immer bei den Green Bay Packers bleiben so und werden nicht irgendwo hingetradet. Das finde ich halt immer sympathisch. So. Und ich glaube, da habe ich ein Jersey, aber ohne Dings, ohne Nummer. Und was könnte ich mal? Ich bräuchte mal noch ein Molina-Jersey, glaube ich. Da würde ich gerne mal das haben aus 2009, wo die gewonnen haben. Aber da gucke ich mal, ob ich das noch finde. Und nee, das war's eigentlich. Ansonsten, was cool ist. So. Ich habe auch noch ein Los Angeles Jersey. Ein Dodgers habe ich auch noch. Das war auch keine Nummer drauf. Das war's. Ansonsten habe ich leider nichts weiter.
Du hast gesagt, du hast knapp 3/4 deines Albums in Los Angeles aufgenommen. Ich glaube, ist schon wieder ein Jahr her, richtig?
Ja, jetzt ist ein gutes Jahr her.
Wenn man nach Los Angeles fliegt, habe ich mir erzählen lassen, dann sieht man das mittlerweile Stadion, ich glaube, es ist das teuerste der Welt, wir reden von ein paar Milliarden, der Los Angeles Rams Owner ist der reichste aller Owner, also unter den Milliardären nochmal der reichste. Konntest du das sehen aus dem Flugzeug? Und,
ja, du siehst es, ja. Ja, du siehst es tatsächlich. Ich hatte auch das Glück, dass ich bei gutem Wetter eingeflogen bin und dann siehst du es tatsächlich. Also es ist ein Riesenkoloss. Ich war leider noch nicht drin, aber würd mir das gerne mal von innen ansehen tatsächlich.
Alles, was man dazu im Internet sehen kann, sieht absolut beeindruckend aus. Und genau, wird dann ab sofort von zwei NFL-Teams gespielt, den Chargers und Rams. Auch was, genau. In Deutschland, kann sich das kaum vorstellen. Ich glaube, sowas in Berlin, in München hatten wir das dann mit 1860 und Bayern München war aber ganz klar, was gibt das eine Team und die anderen dürfen da auch spielen. Ja. Aber die Amis gucken da, was macht am meisten, weiß nicht, wie nutzen wir das am effektivsten?
Ja, natürlich, die probieren das zu maximieren. Ja, ja, vollkommen. Also es ist ja am Ende des Tages, ich glaube, das Stadion ist relativ krass und dann ist ja auch das in Las Vegas für die Rams auch neu gebaut worden. Für die Raiders.
Ja.
Genau, für die Raiders ist ja auch neu gebaut worden. Das muss auch sehr krass sein, ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Steht auf alle Fälle auch auf der Bucketlist.
Ist genau, ist direkt am Boulevard, kann man sich angucken und auch riesige Glasfassade.
Echt, ja?
Fassade, okay. Ja. Wir hatten schon mehrmals ein bisschen das Thema Fantasy League, du hast gesagt, Football machst du da.
Genau, richtig.
Was ist deine Strategie beim Draft oder beim Team zusammenstellen?
Dadurch, dass ich die letzten Jahre so also immer verkackt habe, hatte ich immer einen ganz guten Draft-Position am Anfang. ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist, aber ich bin damit immer gut gefahren. Ich habe tatsächlich immer so in der zweiten oder dritten Runde einen Kicker genommen, tatsächlich. Einen guten Kicker einfach. Weil der immer, wenn du einen guten Kicker hast, hast du immer solide so 12, 14 Punkte, die du einfährst, die dir in vielen engen Entscheidungen immer den Arsch retten. Also bei mir war es jedenfalls so. Das ist so mein Tipp, ob der wirklich für immer aufgeht, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat er auch bei mir nur 2 Jahre jetzt funktioniert, aber ja, das war mein Tipp.
Immer Running Back, Wide Receiver, Wide Receiver, ja, okay. Und Kicker, Quarterback, irgendwann am Ende, da gibt es schon 32 Teams,
ja.
Schon ein paar.
Nee, das mache ich auch, also ich nehme schon Running Backs und Wide Receiver und so, aber dazwischen, wie gesagt, dritte Runde oder vierte Runde immer kurz den Kicker noch mitnehmen und dann weiter.
Hast du da einen? Also man sagt ja, ich glaube, die Rams hatten lange Zeit einen guten. Oder guckst du einfach von den Statistiken dann?
Boah, ich gucke Statistiken, sage ich dir ganz ehrlich. Bei den Sachen gucke ich Statistiken. So, also weil da musst du, also klar, so diese, bei Quarterbacks habe ich manchmal noch so einen Überblick. Running Backs manchmal auch noch, habe ich so ein paar Namen gehört. Oder man kriegt mal was mit, so wer der neueste Shit ist, der vom College gedraftet wird. Aber bei allen anderen Positionen, Dicker, da habe ich zu wenig Zeit, mich da reinzufuchsen, leider.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich versuche mir die Zeit zu nehmen, mich da rein zu fuchsen. Am Ende sind die Zahlen immer schlauer als man selber. Also
eben.
Das ist sehr, sehr, sehr frustrierend.
Kann ich auf jeden Fall noch aus meiner letzten Fantasy League erzählen, dass der erfolgreichste Spieler meiner letzten Saison Allen war, der mein Autopick war, weil ich live gestreamt hatte mit Peter zusammen mein Draft und dann den verzockt hatte, so die Zeit, und dann habe ich den gekriegt und der hat mir im Prinzip die Hälfte meiner Saison gerettet.
Also Josh Allen.
Das gibt's. Es gab doch irgendwie diesen Fantasy-Dings, wo die haben irgend so einen kompletten Newbie, dann einen so einen Profi und ein Kamel quasi per Augenzwinkern oder per Kopfschütteln oder so die Dings treffen lassen. Das Kamel hat auf alle Fälle an zweiter Stelle abgeschlossen oder so. Also es ist, du kannst auch mit sehr viel Glück dort weit kommen, ja.
Ja, mein Autopick läuft gerade in der MLB und da habe ich jetzt stehe ich 2-1 und ich habe nicht einen Spieler selbst gewählt.
Also, boom.
Ja, genau. Boom. Und die ganzen Experten um mich rum, die verlieren gerade ihre Spiele. Also immer weitermachen.
Genau, richtig.
Wir haben immer noch so ein Thema am Ende, das vielleicht auch, ich weiß nicht, Peter, ich habe immer versucht, das alles mitzukriegen, aber ich sammle ja auch Leute, die zocken. Bist du gut in NBA, NFL, NHL oder irgendwie zockst du irgendwas der Art?
Also das letzte Mal, dass ich Zeit hatte, tatsächlich zocken, war am Tourbus mit Savage und ich glaube, da haben wir Madden gespielt. Das heißt, das ist jetzt, wann war die Royal Bunker Tour? 2018, glaube ich.
Ja,
17 oder 18. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie sehr gut ich in diesen Spielen bin, nämlich original gar nicht. Auch FIFA und so, voll an mir vorbeigegangen. Also das ist wirklich meine Achillesferse. Vielleicht komme ich, wenn Live-Saison wieder zugelassen werden und ich mal ein bisschen länger wieder Turbos sehe, dazu, mich dort zu verbessern. Aber auch jetzt, Stand jetzt, auf alle Fälle Katastrophe.
Aber fixt dich das gar nicht an? Also hast du keinen Bock drauf? Oder
voll,
ist es der Zeitfaktor?
Voll. Nee, ist voll, ich habe mies Bock. Ich habe auch voll gerne mal Madden gespielt, auch im College und so mit den Jungs. Aber ich komme einfach nicht dazu. Also ich schaff's einfach wirklich nicht. Also weil ich muss dann den Abstrich machen, so ey, gehe ich jetzt ins Studio und schreibe irgendwas oder nehme was auf oder spiele ich Madden und dann ist bei mir wirklich so, dazu liebe ich Musik und Rap noch mehr als den Sport, als dass ich mich dann für Madden entscheiden würde.
Ist eine gute Wahl, oder?
Ja. Also ist okay. Bis jetzt bin ich ganz gut damit gefahren, ja.
Ja, ich verzocke trotzdem zu viel sinnlose Zeit meines Lebens damit, aber ich darf das ja hier und da auch sogar beruflich machen. Insofern ist es okay.
Genau, siehst du hast eine Geldquelle gefunden dahinter. Das ist gut.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, Peter, wenn du glücklich bist, ich bin soweit eigentlich ganz glücklich von dem, was wir hier so als Eindruck von dir haben. Und es war echt ein schönes Gespräch, hat Spaß gemacht. Und ich bin vor allen Dingen echt ziemlich fasziniert davon, dass du, also von deinen ganzen Geschichten aus den USA und man merkt dir da an, wie viel das auch bei dir hinterlassen hat, habe ich das Gefühl, oder? Also wird ja, wahrscheinlich eine Erfahrung für ewig bleiben, ne?
Hundertprozentig. Also das ist wirklich so, diese 4 Jahre dort in St. Louis, die haben auf alle Fälle mich sehr krass geprägt. Natürlich auch massiv sportlich, aber auch musikalisch. Und ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr raus. Das ist auch eine prägende Zeit. Ne, wenn du so von 19 bis 24 so, das ist eine sehr prägende Zeit, finde ich. Wenn du da irgendwo was mitkriegst, das bleibt für immer.
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr angetan und nehme dich hiermit gerne, Peter, wenn das für dich okay ist, in unsere Sports Corner Familie mit auf. Sind sehr glücklich,
gerne. Sehr also ich habe das Gefühl, gewesen. Ich habe ihn mit aufgenommen durch die Einladung, aber Nico, setz dir den Schuh auf, da sind wir ja hier kollegial.
das war ja quasi jetzt der Testlauf. Aber du hast Ahnung von dem Bums, insofern freut es mich sehr. Vielleicht kommen wir mal dazu, gemeinsam Spiele zu gucken irgendwo, das wäre dann das.
Voll Problem. Gerne, lass mal machen. Wenn wir in Hamburg sind, wenn ich in Hamburg bin oder hier in Berlin, sag Bescheid.
Aber ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg beim Release und bei allem, was danach kommt. So wie du dich beschrieben hast, als sehr kreativ gerade, ist wahrscheinlich einfach nur nächste Stufe und danach geht's gleich weiter, ne? Oder?
Genau, keine Pause. Dieses Jahr ballern wir einfach durch. Also ich mach diese 4 Jahre kein Album bringen, passiert mir nicht nochmal.
Dann wünschen wir dir, glaube ich, viel Glück dabei, Peter. Letzte Worte von dir.
Apropos, genau. Das war Tag 32. Freitag kommt sein drittes Studioalbum raus.
Punkt.
Richtig, das war Tag 32. Freitag kommt so ein drittes Studioalbum raus. Demut und Größenwahn größtenteils in Eigenregie. Und danke, dass du da warst.
Peace, danke für die Einladung, Leute. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
Bis bald, bis zur nächsten Folge.
Sports Corner.